Willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Margareta Maurova. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Der ehemalige tschechische Außenminister und aktuelle Vorsitzende der UNO-Vollversammlung, Jan Kavan, ist der Ansicht, dass man derzeit noch nicht von der Gefahr eines Angriffs auf den Irak sprechen kann. Dies sagte Kavan, der derzeit an dem Gipfel über nachhaltige Entwicklung in Johannesburg teilnimmt, heute in einem telefonischen Interview für die Nachrichtenagentur CTK. Laut Kavan wird nun diskutiert, wie der irakische Präsident Saddam Hussein die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates erfüllen sollte. Ich hoffe immer noch, dass Hussein beginnt, unter dem Druck der UNO diese Resolutionen zu erfüllen, sagte Kavan und fügte hinzu, dass die Akzeptanz der Forderungen seitens des irakischen Präsidenten den Angriff abwenden könnte. Der tschechische Außenminister Cyril Svoboda besucht am Mittwoch die Slowakei. Es handelt sich um seine erste Auslandsreise seit der Amtsübernahme. Die Tatsache, dass die Slowakei das erste Land sei, das Cyril Svoboda besuche, sei ein politisches Signal und Symbol, hinter dem ein eindeutig positives Bild unserer Beziehungen stehe, sagte der slowakische Außenminister Eduard Kukan heute der Nachrichtenagentur CTK. Der Besuch sollte bereits Mitte August stattfinden, musste jedoch wegen der Hochwasserkatastrophe verschoben werden. Der tschechische Landwirtschaftsminister Jaroslav Palas hat entschieden, die Einfuhr von Rindern, Rindfleisch und Fleischprodukten aus Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg und Griechenland ab 5. September wieder zu erlauben. Es handelt sich um jene EU-Länder, in denen das Vorkommen von BSE, also des sogenannten Rinderwahnsinns, am geringsten war. Auf die anderen EU-Staaten mit Ausnahme Schwedens bezieht sich das Einfuhrverbot weiterhin. Die Nachkriegsdekrete des tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš stellen keinen Bestandteil der Beitrittsgespräche zwischen Tschechien und der Europäischen Union dar. Ähnlich wie andere Themen, die nicht in die Verhandlungen gehören, müssen diese im Falle des Interesses einiger Länder bilateral und unabhängig vom Beitrittsprozess behandelt werden. In Wien erklärte dies am Montagabend der dänische Botschafter Torben Mailand Christensen, dessen Land derzeit der EU vorsitzt. Er reagierte damit auf Versuche einiger politischer Kräfte in Österreich, die Aufhebung der Dekrete zur Bedingung des EU-Beitritts Tschechien zu machen. In 23 Gemeinden des Kreises Mělník in Mittelböhmen gilt ab heute der Gefahrzustand. Das Ausrufen dieses Zustands ermöglicht es, administrative und organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Hochwasserschäden schneller durchzuführen. Die Erklärung des Gefahrzustands wird auch in einigen Gemeinden im Kreis Prag-West geplant. Ein Vertreter der US-amerikanischen Botschaft in Tschechien hat 10 Trockenanlagen an Theresien-Theresien-Stadt übergeben. 5 davon sind für die dortige Gedenkstätte und 5 für die Stadt bestimmt. Es handelt sich um eine große Hilfe, da etwa 300 Räume ausgetrocknet werden müssen, sagte dazu der Direktor der Gedenkstätte Jan Munk. Die Schäden am Denkmal belaufen sich auf 60 Millionen Kronen. Soweit die Nachrichten. Durch das Tagesecho führt sie Dagmar Keberlova.
Tagesecho.
Ich begrüße Sie bei den tagesaktuellen Berichten. Heute erfahren Sie bei uns Folgendes. Präsident Havel hat Menschen in den vom Hochwasser betroffenen Gemeinden unterstützt. In Dünnwald wird das Museum des Eisernen Vorhangs errichtet. Ein Historiker aus Tübingen engagiert sich für den Wiederaufbau der Gedenkstätte Theresien nach dem Hochwasser. Der tschechische Präsident Václav Havel hat am Montag einige vom Hochwasser betroffenen Gemeinden besucht. Zuerst war er in der historischen Stadt Švihov, Švihov bei Klatovy im Landkreis Plzeň zu Gast. Er interessierte sich für den Umfang der Hochwasserschäden in dieser Ortschaft, die wahrscheinlich die vom Hochwasser am schwersten beschädigte Stadt im Plzeňer Landkreis ist. Die Bewohner von Švihov haben keine konkreten Auswirkungen des Besuchs von Václav Havel erwartet, sondern moralische Unterstützung. Der Landeshauptmann der Region Plzeň, Peter Zimmermann, hofft, dass Havels Besuch die Aufmerksamkeit der Menschen auf Švihov lenkt und dadurch einige Dinge schneller laufen würden als bisher. Der Präsident reiste dann weiter in die Gemeinde Metli und Předmíř bei Strakonice in Südböhmen. Havel schätzte die Solidarität der Menschen in Krisensituationen hoch ein.
Es ist bemerkenswert, wie die Gesellschaft bisher reagiert hat. Ich meine hier die verschiedenen Arten der Solidarität. Positiv ist dies auch wegen der Pluralität. Wenn nur eine Person über alles entscheiden und Geld verteilen würde, wäre es nicht gut. Deshalb muss alles in hohem Maße dezentralisiert sein, sodass die Bürger ihren Einfluss haben.
In Mettli hat das Hochwasser ungefähr die Hälfte des Dorfes dem Erdboden gleichgemacht. Dem Bürgermeister der Gemeinde Mettli, Karel Palivec, zufolge seien die Folgen der ersten Renovierungsarbeiten bereits sichtbar.
Tak je vidět, spousta práce udělaná díky armádě, díky hasičům.
Man sieht schon viel geleistete Arbeit, vor allem dank der Armee und der Feuerwehr. Die Menschen kämpfen tapfer und sehen wieder ein Licht am Ende des Tunnels, welches für sie in einem neuen Dach über dem Kopf bis zum Ende des Jahres besteht, wenn die Arbeiten in diesem Tempo fortgesetzt werden.
Präsident Havel brachte mit seiner Gattin Dagmar Reinigungsmittel, Gummihandschuhe und weiteres Material im Wert von ca. 60.000 Kronen in die betroffenen Gemeinden. Ähnliches Material hat das Präsidentenpaar auch nach Švihov und nach Štěchovice unweit von Prag mitgebracht. Präsidentensprecher Ladislav Špaček zufolge handelte es sich bei diesem Material um ein persönliches Geschenk des Staatspräsidenten. Václav Havel stellte fest, seine Kanzlei kann den betroffenen Bewohnern vor allem mit moralischer Unterstützung helfen. Seiner Meinung nach verfügt die Kanzlei über verhältnismäßig beschränkte materielle Möglichkeiten. Er selbst engagierte sich konkret in der Stiftung Vision 97, die von ihm und seiner Frau Dagmar errichtet wurde. Das Hochwasser und seine verheerenden Schäden hat unzählige Menschen zu großer Solidarität untereinander angehalten. Viele Initiativen zur Schadensbeseitigung und zum Wiederaufbau sind entstanden. Von einer solchen berichtet Lothar Martin.
Mitte August, die Hochwasserwelle rollt von Prag in Richtung Dresden. Irgendwo zwischen den Bildern und Schlagzeilen begegnet mir die lapidare Einzeilenmeldung: Stadt und Gedenkstätte Theresienstadt unter Wasser. Ich recherchiere im Internet und finde schließlich einige wenige Bilder. Der Nationalfriedhof überschwemmt, einsam ragt der Davidstern aus den Fluten, die Torüberschrift Arbeit macht frei im Spiegel des Wassers, die Straßen von Theresienstadt Kanäle. Berichte, genauere Informationen, Fehlanzeige. Ich habe den Eindruck, diese Senke Nordböhmen, in der die Eger in die Elbe mündet und die kilometerweit überflutet ist, liegt im toten Winkel der Berichterstatter. Mit diesen Zeilen beginnt der Historiker und Fachleiter für Geschichte und Politik an einem Tübinger Gymnasium, Herr Eberhard Frasch, seinen Bericht über die Flut in Theresienstadt, den er auch der Redaktion von Radio Prag zukommen ließ. Wie Herr Frasch darin niederschreibt, sei bei ihm danach der Entschluss gereift, auf eigene Faust nach Theresienstadt zu fahren, um vor Ort zu helfen. In den Tagen vom 20. bis 23. August hat Herr Frasch seinen Entschluss in die Tat umgesetzt. Welches Bild sich ihm dabei dort geboten hat, dies hat der Radio Prag wie folgt geschildert.
Ich bin unmittelbar nach Abfließen des Wassers in Theresienstadt eingetroffen und es waren die ersten Aufräumarbeiten im Gang. Man hat zunächst noch deutlich gesehen, 1,5 bis 2 Meter Wasserstandsmarke durch dunkle Flecken an den Wänden. Und es war natürlich eine gespenstische Situation, weil die Menschen, die Theresienstadt bewohnen, alle evakuiert waren. Ich war einer der wenigen, der die Nacht verbringen konnte in dieser Münchenstadt. Und erst in den nächsten Tagen zeigte sich dann das ganze Ausmaß der Schäden, als die Menschen daran gingen, ihre Wohnungen zu räumen und auch die Gedenkstätte daran ging, ihr Inventar auf die Straße zu bringen.
Zu unserer Frage, wie er die Schadenssituation einschätze und welche Hilfe in Theresienstadt besonders vonnöten ist, erwiderte Eberhard Frasch.
Es ist noch nicht ganz abzusehen, aber so wie sich mir darstellte, ist sehr viel technisches Gerät kaputt gegangen. Das heißt also sehr viele Anlagen wie PCs, Telefonanlagen, dann die Einrichtung der Großküche und nicht zuletzt das Mobiliar in der Begegnungsstätte, das heißt der Speisesaal, die Aufenthaltsräume, das alles müsste geräumt werden und das gesamte Inventar zum Müll geworfen werden.
Das Ausmaß der Schäden wurde in einer ersten Schätzung von der Direktion der Gedenkstätte Theresienstadt mit 2 Millionen Euro beziffert. Daher hat sie in einem Spendenaufruf an alle Menschen appelliert, denen die Existenz und die Arbeit der Einrichtung am Herzen liegt, einen Spendenbeitrag zur Beseitigung der Schäden und zum Wiederaufbau zu leisten. Vom Verein der Freunde und Förderer von Theresienstadt e.V. Potsdam-Berlin wurde dazu bei der Deutschen Bank in Berlin ein entsprechendes Spendenkonto eingerichtet. Unter dem Kennwort Gedenkstätte Theresienstadt können Sie dort auf das Konto Nummer 586 301 400 und unter der Bankleitzahl 100 700 00 ihre Spenden überweisen. Radio Prag wird die Hilfe für Theresien und andere vom Hochwasser betroffene Orte weiter verfolgen und bereits in unserem nächsten Hörerforum wieder darüber berichten.
Der Eiserne Vorhang stellte ein machtvolles politisch-ökonomisches Phänomen des 20. Jahrhunderts dar, das das Schicksal von Millionen Menschen beeinflusste. Nun soll im Böhmewald in der Ortschaft, in deren unmittelbare Nähe einst der Eiserne Vorhang führte, ein Museum des Eisernen Vorhangs entstehen. Martina Schnabelkova kehrte soeben von einer Pressekonferenz zurück, wo dieses Projekt vorgestellt wurde. Wo genau und wann wird das Museum errichtet?
Das Museum wird demnächst errichtet und am kommenden Samstag wird in Quelda, einem Böhmerwalder Ort, der Grundstein für dieses Museum gelegt. Das Museum wird höchstwahrscheinlich innerhalb von 3 Jahren eröffnet, wenn alles mit den finanziellen Mitteln, mit der Förderung klappen wird.
Und wie und wer kam auf diese Idee, so ein ähnliches Museum zu errichten?
Vor knapp einem Jahr entstand eine gleichnamige Stiftung, die Stiftung des Eisernen Vorhangs, mit Präsident Václav Vítovec an der Spitze. Und mit dieser Stiftung arbeiten mehrere freiwillige Mitarbeiter zusammen. Einer dieser Mitarbeiter ist auch Přemysl Sobotka, der erste Vizepräsident des tschechischen Senats. Die Stiftung versucht also in den ehemaligen Kasernen eben dieses Museum zu errichten, und zwar mit dem Ziel, auf eine verständliche Weise vor allem den jungen Menschen das Phänomen des Eisernen Vorhangs vorzustellen und näher zu bringen. Der Präsident der Stiftung, Herr Vítovec, sagte unter anderem auf der Pressekonferenz:
Já si myslím, že když to uděláme skutečně citlivě, aby to bylo atraktivní pro mladé lidi, že se to skutečně může stát.
Wenn wir das Museum wirklich mit Gefühl gestalten werden, dass es auch für junge Menschen attraktiv sein wird, meine ich, dass das Museum zu einer Art europäischem Zentrum werden könnte. Besucher, die in den Böhmerwald kommen werden, können dann nicht nur die schöne Natur bewundern, sondern auch Neues im Museum des Eisernen Vorhangs erfahren. Bestandteil des Museums soll ein audiovisuelles Zentrum sein. Es wird dort auch Vortragssäle geben. Wir rechnen damit, dass in Quelda nicht nur ein Museum, sondern auch ein Bildungszentrum entstehen kann, wo mehrtägige Seminare veranstaltet werden. Wenn man nach Quelda kommt und einen Spaziergang zu den Moldauquellen macht, wird man zum Nachdenken über wichtige Momente unserer Geschichte angeregt. Ich bin davon überzeugt, dass Quelda der richtige Ort für eine solche Institution wie das Museum des Eisernen Vorhangs ist. Soweit also Václav Vítovec.
Und wie wird die Grundsteinlegung am Samstag verlaufen?
Es soll eine große Feier sein. Zu dieser Feier wurden Vertreter der UNO, der Europäischen Union in Tschechien eingeladen, auch mehrere Botschafter, unter anderem der amerikanische Botschafter Stapleton. Es wurden auch Vertreter der Kirche eingeladen und selbstverständlich auch Vertreter der Sportler, weil mit dieser Grundsteinlegung auch ein großes Sportereignis verbunden ist. Es handelt sich um ein Triathlon. Dieses Triathlon startet in Bayern und der erste Teilnehmer, also der Sieger, wird ungefähr um 14 Uhr schon bei Quelda erwartet.
Am Montag hat in Hradec nad Nisou ein Künstlersymposium begonnen, das das sogenannte Drei-Länder-Eck bereichern soll. Katrin Schliwa berichtet.
Im nordböhmischen Hradec nad Nisou, einem Grenzstädtchen, das im sogenannten Drei-Länder-Eck liegt, findet seit Montag ein Künstlersymposium statt, an dem sich insgesamt 26 Künstler aus Deutschland und der Tschechischen Republik beteiligen. Etwa 2 Wochen lang werden sie hier Skulpturen und Plastiken aus unterschiedlichen Materialien fertigen, vornehmlich aus Holz, Stein und Glas. Es sind aber auch Maler vor Ort. Wer möchte, kann alle Arbeitsschritte mitverfolgen und somit Zeuge der Entstehung dieser Arbeiten werden. Milan Fartus, Bürgermeister von Hradec nad Nisou, darüber, was mit den fertigen Werken nach Beendigung des Symposiums geschehen soll.
Wir stellen uns das so vor, dass die Werke, die im Rahmen dieser Begegnung von Künstlern entstehen, in der Natur, hier in der Umgebung ihren Platz finden, damit sie die Gegend hier schmücken. Gleichzeitig sollen sie aber auch den Punkt des Dreiländerecks unterstreichen und hervorheben.
Darüber, so der Bürgermeister, habe man bereits seit längerem nachgedacht. Eine vergleichbare Veranstaltung habe es bisher allerdings nicht gegeben. Milan Fatus gibt wieder, was die Künstler selbst auf die Frage nach ihrer Motivation, an diesem Künstlertreffen teilzunehmen, geäußert haben.
Alle haben einvernehmlich konstatiert, dass sie in erster Linie die freundschaftliche Atmosphäre als Inspiration empfinden, die bei solchen Zusammentreffen entsteht.
Für das leibliche Wohl der Kunstschaffenden sorgt die Stadt, die freie Kost und Logis bietet. Und auch das Material wird den Künstlern gestellt. Die fertigen Kunstwerke jedoch bleiben nach der Veranstaltung vor Ort. Das Projekt wird mit Mitteln des Programms FAIR unterstützt. Der Bürgermeister, der einen großen Teil zur Entstehung dieses Projekts beigetragen hat, zeigt sich über die finanzielle Unterstützung sehr erfreut. Besonders, da es sich hier um ein deutsch-tschechisches Projekt handelt, dessen Ziel es ist, die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu fördern. Milan Faltus hegt folgenden Wunsch.
Wir wären sehr froh, mit dieser Veranstaltung eine Tradition begründen zu können, und es wäre schön, wenn sie jedes Jahr stattfinden könnte.
Den Abschluss der Veranstaltung bildet am 14. September das Konzert der Folkband Boutnice aus Brno, Brünn.
Můj příteli, co uděláš, když rozdělíš, že si kým jeho smík a žavý klín. A on si myslí, jak se zdá, že postačí, když zahvízdá hned něho úsměch, než jako parafín.
Až uslyším kvízdání, až uslyším kvízdání, až uslyším kvízdání, ukryj své zklamání za nekonečnou hrou a mlhou raní. Ukryj své zklamání za rozzázenou pás a pousmání. Ukryj své zklamání a vezmu jeho hlavu do svých dlaní.
Und damit ist das Tagesecho für heute beendet. Nun hören Sie die Wiederholung einer Folge unserer Sendereihe Themenkaleidoskop.
Tschechische Schulen gelten in der Regel als wenig innovativ, was Unterrichtsform und Lehrmethoden anbelangt. Beides ist hier vergleichsweise verschult und eher auf das passive Aufnehmen von Stoff ausgerichtet, als auf die aktive Beteiligung der Schüler. Eine ganz andere Form des Unterrichts konnte man in den vergangenen Wochen am Gymnasium im westböhmischen Cheb-Eger beobachten. Kreativität und Einsatzbereitschaft, Verhandlungsgeschick und aktive Deutschkenntnisse waren hier gefordert. Hochpolitisch ging es her und dabei zugleich spielerisch. Mehr dazu erfahren Sie im heutigen Themenkaleidoskop, zu dem wir aus dem Prager Studio Silja Schulteis begrüßt. Während in Tschechien in den letzten Wochen der Wahlkampf auf Hochtouren lief und die Einstellung zu Europa zum wichtigen Unterscheidungsmerkmal zwischen den einzelnen Parteien wurde, führten 16 Schüler der 11. Klasse des Gymnasiums Cheb Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union. Meet Europe, Europa treffen. So das Motto des von der Friedrich-Ebert-Stiftung konzipierten Planspiels, in dem Schüler aus verschiedenen Ländern per Internet-Chat die Erweiterung der Europäischen Union simulierten. Höhepunkt des Spiels waren nach dreiwöchiger Vorbereitung und einer ebenso langen Online-Verhandlungsphase die abschließenden Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union, die die Schüler in Brüssel auf Deutsch führen mussten. Jan Eichler, Schüler der 11. Klasse am Gymnasium Cheb.
Dort waren mehrere Schulen aus Deutschland, aus Polen und eine aus Tschechien, das waren wir. Und die Schulen aus Polen haben den Ministerrat, das EU-Parlament und die Kommission gespielt. Und wir mussten mit diesen drei Institutionen verhandeln.
Eine Konzeption, die bei den Schülern sehr gut ankam. Andrea Hilsche, Deutschlehrerin am Gymnasium Chep und eine der das Spiel betreuenden Lehrkräfte.
Für die Schüler war es ein Abenteuer. Sowas hatten sie noch nie gemacht. Vor allem so ein Projekt in einem großen Rahmen. Und die Fahrt nach Brüssel hat natürlich gelockt. Die Friedrich-Ebert-Stiftung ist mit 4 Leuten hier angereist, hat ein Europa-Quiz gemacht und hat die Schüler auf das Spiel vorbereitet. Auch diese Veranstaltung ist sehr gut angekommen und deswegen waren die Schüler sehr motiviert.
Besonders die abschließende Verhandlungsphase in Brüssel und das persönliche Zusammentreffen mit namhaften Politikern, wie beispielsweise dem tschechischen Außenminister Jan Kavan, bewerteten Jitka Modlíková, Kristina Strachová, Dana Turčinková, Míša Loudová, Zbigněk Tlučor, Josef Rothbauer, Jan Eichler durchweg sehr positiv.
Und in Brüssel war das sehr interessant. Wir haben die Politiker in Wirklichkeit gesehen, wie die arbeiten, wie das dort alles funktioniert. Und auch als wir verhandelt haben, ja, haben wir das wirklich erlebt, diese Situation.
Persönlich ich habe sehr wenig über Europäische Union gewusst. Es war in Brüssel sehr gut, hat mir sehr gefallen.
Ich weiß jetzt auch mal über die Europäische Union, wie sie funktioniert und auch über die tschechische Politik. Also früher habe ich mich für die Politik gar nicht interessiert und jetzt musste ich viele neue Informationen suchen.
Ja, ich meine, das war sehr interessant. Ich habe viel über EU kennengelernt. Jetzt weiß ich, welche Kapitel haben wir nicht beschlossen und was müssen wir noch tun.
Äußerungen, in denen Andrea Hilscher eine spürbare Veränderung bei den Schülern erkennt, die sich in der Mehrzahl vor dem Spiel nahezu überhaupt nicht für Politik interessiert hatten.
Die Schüler hier sind zu 80% völlig politisch desinteressiert. Sie für die Politik zu begeistern, ist deshalb umso schwieriger, weil sich auf der Prager Szene auch nicht gerade beispielhafte Dinge abspielen. Dieses europäische Gemeinschaftsspiel hat dazu beigetragen, dass sie gezwungen wurden, sich damit zu beschäftigen. Die Fahrt nach Brüssel hat natürlich gelockt, deswegen haben sie sich in die Vorbereitung gestürzt. Das Interesse für die Politik ist größer geworden, die Kompetenzen sind größer geworden und ich hoffe, dass das auch für die künftige Arbeit einen Einfluss haben wird.
Und wie sind die fiktiven Beitrittsverhandlungen in Brüssel letztlich ausgegangen? Jan Eichler findet das Verhandlungsergebnis durchaus akzeptabel.
Ich bin damit persönlich zufrieden. Ich denke, wir haben alles, was wir machen konnten, haben wir gemacht.
Der tschechische EU-Beitritt ist besiegelt. Die Schüler des Gymnasiums HEP haben erfolgreich verhandelt und sind der Auffassung, dass sie sich dabei so ziemlich an der Realität orientiert haben. Auch in den kritischen Fragen wie dem umstrittenen Atomkraftwerk Temelin oder den Beneš-Dekreten. In beiden Fällen sind die Schüler bei ihren Verhandlungen zu einem Kompromiss gekommen. Temelin wird stillgelegt, allerdings erst nach mehrjähriger Übergangszeit. Und den Kompromiss hinsichtlich der Dekrete bringt eine der Spielteilnehmerinnen, Dana Turčinková, auf die folgende Formel.
Die Beneš-Dekrete abschaffen, aber kein Geld den Deutschen geben.
Keine Dekrete, aber auch keine Eigentumsansprüche der Deutschen. Kristina Strachová ist vorsichtig optimistisch, dass diese Lösung gar nicht so weit entfernt ist von dem Ausgang der echten Beitrittsgespräche.
Ja, ich weiß nicht, wie es dann läuft mit den Beneš-Dekreten, wenn sie wirklich verhandeln. Aber ich denke, sie werden zu einem Kompromiss kommen und ich denke, der Kompromiss wird ähnlich wie bei uns sein.
Jan Eichler ist hier etwas skeptischer und gibt zu bedenken.
Ich denke, unsere Politiker haben ein bisschen Angst davor, die Beneš-Dekreten abzuschaffen. Ich weiß nicht warum. Ich denke, die Nationalfrage ist nicht so wichtig für mich persönlich und für die Tschechische Republik denke ich auch nicht.
Von EU-Skepsis, wie sie im tschechischen Wahlkampf immer wieder ans Licht kam, ist bei den Schülern der 11. Klasse am Gymnasium Chep nahezu nichts zu spüren. Auch diejenigen, die mangels ausreichender finanzieller Mittel nicht mit nach Brüssel durften, blicken dem tschechischen EU-Beitritt durchweg mit positiven Erwartungen entgegen. Lucie Jaschkova, Tomáš Matejíček, Běla Janská, Alena Voříšková, Jiří Nečesánek, Maria Kubičková a Tana Pojkerová.
Ich glaube, es bringt uns neue Chancen und Möglichkeiten, zum Beispiel in Ausland studieren oder dort wohnen oder arbeiten. Und es bringt auch bessere Kommunikation zwischen den Ländern.
Ich denke, dass es ein großer Plus für die Tschechische Republik ist. Wir können dort studieren oder bessere Arbeit mit anderen Westländern.
Es bringt uns große Vorteile. Und mehr Möglichkeiten als haben wir heute.
Ich finde es auch gut, weil wir dürfen dort studieren und arbeiten. Also ich finde es sehr gut.
Ja, ich meine, dass es eine gute Sache ist, weil ich im Ausland wohnen kann oder reisen.
Ja, ich denke, dass das gut ist, weil die Leute haben neue Chancen.
Dana Pojkertová verbindet mit der EU-Erweiterung noch eine weitreichendere Hoffnung.
Wenn die Leute zusammensprechen und nur an der politischen Niveau streiten, dann gibt es vielleicht keinen Krieg mehr.
Und mit diesem Wunsch von Dana Pojkerová vom Gymnasium CHEP, verehrte Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich mich für heute von Ihnen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon war Silja Schultheis.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.